Kinderpornos auf dem Arbeitsrechner. Politiker im Visier. Ja, darum geht es in dieser Folge und ein Urteil haben wir auch im Gepäck, was allerdings nicht im Gerichtssaal gefällt wurde. Wir sprechen darüber in dieser Folge und die hört ihr natürlich in ARD Sounds. Schreiben könnt ihr uns auch an angeklagt@mdr.de und jetzt geht's los.
ARD Sounds.
Und bei mir ist MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny, grüß dich.
Hallo Olli.
So, dann hol uns doch mal rein in den Fall. Worum geht's uns denn heute genau?
Es geht uns um den Vorwurf des Besitzes kinderpornografischer Darstellungen. Es geht uns um einen Beschuldigten, gegen den man gar nicht so einfach ermitteln konnte. Da war noch vorher was nötig. Und es geht uns tatsächlich um ein Verfahren, das ganz, ganz, ganz oft angewandt wird, über das wir aber nie berichten, weil der Sinn dieses Verfahrens, dieses Strafbefehlverfahrens, schweres Wort, ist nämlich, das läuft komplett ohne Prozess und damit auch sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wenn du so willst.
Warum sprechen wir heute drüber?
Wir sprechen darüber, weil es um einen Beschuldigten geht. Als gegen den ermittelt wurde, haben wir alle was davon mitgekriegt. Das ist also wirklich in der Öffentlichkeit losgegangen, diese Ermittlungen, weil es sich um einen Landtagsabgeordneten handelt. Also Landtagsabgeordnete genießen Immunität. Gegen die kann man nicht einfach ermitteln. Die sind besonders geschützt, eben damit man sie jetzt nicht vielleicht irgendwie angreifen kann und in ihrer politischen Arbeit beschädigen kann. Aber selbstverständlich bei schweren Vorwürfen, und hier geht es ja um einen schweren Vorwurf, ist das möglich. Aber da muss vorher der Justizausschuss des Landtages tagen und muss die Immunität des Abgeordneten aufheben. Das haben wir schon mehrfach gehabt, auch in Thüringen. Und in diesem Fall geht es um diesen Vorwurf des Besitzes der kinderpornografischen Bildern und Videos. Und nicht nur das, es geht auch noch darum, dass den Ermittlungen zufolge von einem Landtagsrechner aus auf Plattformen zugegriffen worden ist, wo solche Dateien enthalten sind. Und deswegen ist das Ganze so richtig öffentlich gleich geworden. Das war im Sommer 2024. Wir hatten es mitbekommen, dass der Justizausschuss tagt. Und ich war selbst vor Ort tatsächlich damals auch. Und was mir als erstes aufgefallen ist, ist, dass also zum Justizausschuss gehören Abgeordnete jeder Fraktion. Und in dem Fall war da jemand vom Justizministerium und jemand von der ermittelnden Staatsanwaltschaft. Ich kenne die Leute, ich kann das also so ein bisschen zuordnen. Was total ungewöhnlich war, die Abgeordneten mussten ihre Handys abgeben, bevor die da reingegangen sind. Das habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Für mich war das einfach so, da wollte man ganz offensichtlich verhindern, dass vielleicht jemand gewarnt wird. Das war so meine Überlegungen, als ich das gesehen habe, dass da die Handys eingesammelt worden sind.
Weil natürlich in dem Ausschuss dann auch von der Partei, um die es geht, genau, wo der Mann dann tätig war, dann auch in diesem Ausschuss, genau, mit sitzen. Vielleicht, weil das ich schon sehr interessant finde, zu dem zeitlichen Ablauf kann man sich das so vorstellen, dass da sozusagen Ermittlungen laufen. Und dann wird der, ich sag mal, Justizausschuss informiert, die kommen zusammen und dann wenige Minuten später wird dann schon durchsucht. Oder wie ist das so zeitlich zu verstehen?
In diesem Fall ist es exakt so gewesen, wie du es beschrieben hast. Ich habe vor der Tür des Justizausschusses gesessen, dann ging die Tür auf und dann ging, ich meine, es ist der Direktor des Landtages selber gewesen, ist mit jemandem aus dem Justizministerium dann weggegangen. Und wir wussten jetzt nicht so genau, wohin. Wir haben dann natürlich noch ein bisschen geschaut und es ist tatsächlich so gewesen. Also während wir noch gesucht haben, wo jetzt vielleicht was passieren konnte, wir sind sozusagen direkt, als wir die Etage gefunden hatten, es war die Etage einer Fraktion, da waren die Ermittler schon drin. Also die müssen vor der Tür gewartet haben, bis dieser Beschluss ergangen ist, die Immunität wird aufgehoben und dann sind sie dort auf die entsprechende Etage der entsprechenden Fraktion. Die Fraktionsmitarbeiter haben auch, also die durften da rein, gab es gar keine Frage, dass wir das mitgekriegt haben, das fand, glaube ich, keiner schön, weder die Ermittler noch die betroffene Fraktion. Das ist unser Job, über sowas zu berichten und Es hieß dann, es gibt eine Pressemitteilung. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt tatsächlich überhaupt noch nicht, warum dort durchsucht wird. Und irgendwann kam dann also auch eine Mitteilung, eine offizielle, nämlich, dass man dem Verdacht des Besitzes von kinderpornografischen Dateien nachgeht.
Und man hat, wenn ich mich richtig erinnere, nicht nur da im Gebäude durchsucht, sondern auch dann in anderen Orten in Thüringen. Ne?
Genau. Durchsucht wurde auch das Büro des entsprechenden Abgeordneten und wohl auch sein Wohnhaus.
Ich würde es gerne sagen, wir werden den Namen nicht nennen und das hat auch Gründe.
Das hat Gründe. Wir haben den Namen genannt, als durchsucht wurde. Da war er Abgeordneter. Das ist er jetzt nicht mehr. Die Ermittlungen haben fast 2 Jahre gedauert. Wir nennen den Namen nicht. Weil, ich sage jetzt mal, es ist auch egal, zu welcher Partei er gehört. Es wäre mit jedem Abgeordneten jeder Partei genauso gelaufen.
So, jetzt haben, nachdem da ermittelt wurde und durchsucht wurde, wie ging es denn da weiter?
Da werden ja Datenträger beschlagnahmt. Also Handys, Festplatten, vielleicht auch Laptops, auf jeden Fall Datenträger.
USB-Sticks und so weiter.
Ja. Diese Datenträger müssen, damit sie überhaupt verwertbar dann sind, mal als Beweismittel, müssen die erstmal gesichert werden. Da gibt es eine spezielle Abteilung im Landeskriminalamt. Und dort werden diese ganzen Datenträger erstmal gesichert, damit man jederzeit nachweisen kann, also das sind die Originaldatenträger, die sind nicht manipuliert im Nachhinein. Erst wenn die ordentlich gesichert sind, also gibt's wirklich so ein ganz spezielles Verfahren dazu, und erst wenn die gesichert sind, dann werden sie gespiegelt, also dann werden sie kopiert, und dann guckt man, was ist da drauf. Und das macht zum Teil tatsächlich, ich sag jetzt mal, die KI, weil es beim Bundeskriminalamt eine ganz große Datendatei gibt mit kinderpornografischen Bildern und Videos. Und dann guckt diese KI bei dem, was sie da findet, habe ich da einen Treffer in dieser Datenbank des BKA? Also das wird abgeglichen. Und dann guckt die KI schon, wie viele Bilder sind das, wie viele Videos sind das, weil es ist tatsächlich so, dass sich bei den Durchsuchungen oft die gleichen Darstellungen finden. Ich will das jetzt nicht relativieren. Also das ist nicht so, dass da gerade nichts mehr hergestellt oder veröffentlicht wird. Das ist es nicht. Aber es ist tatsächlich so, es sind auch in diesem Fall, das kann ich jetzt schon sagen, es geht um fast 4000 Fotos und Videos. Nicht nur kinderpornografische, auch jugendpornografische. Das ist aber der kleinere Anteil.
Und es wird auch geguckt, wenn man solche Sachen einsammelt, ob der Beschuldigte die Sachen nur, in Anführungszeichen, nur besessen hat oder auch verbreitet hat.
Richtig, und hier geht es nur um den Besitz.
Und das macht nämlich, oder macht einen Unterschied dann natürlich auch im Strafrahmen.
Natürlich, das macht einen sehr großen Unterschied.
Okay, also bei einem ehemaligen Landtagsabgeordneten besteht der Verdacht, dass er kinderpornografische Bilder, also Fotos und Videos, auf verschiedenen Datenträgern gespeichert und sich natürlich auch angeguckt hat. Wir hören gleich, wie es weiterging in diesem Fall, und wir hören auch gleich, wie es zu einem Urteil gekommen ist.
Die Ermittlungen laufen und laufen und laufen, und normalerweise ist es ja so, dass es irgendwann zu einem Prozess kommt, und der steht dann in unserer Übersicht. Das ist dann immer, muss man natürlich gucken, wenn man ein bestimmtes Verfahren möchte. Also das ist jetzt nicht so klar ersichtlich. Auch wir bekommen keine Klarnamen mitgeteilt in unseren Pressemitteilungen, sondern da geht es vor allen Dingen um den Sachverhalt. Und der wird sehr kurz, ohne jemanden zu identifizieren, mitgeteilt.
Ich glaube, der Vorname und eben der Vorname steht dabei.
Ja, genau. Ja,
genau.
Und in diesem Fall ist es aber so, weil es halt um jemanden ging, der halt eine Person des öffentlichen Lebens war, dass ich dann mehrfach angerufen habe bei den Ermittlungsbehörden. Und irgendwann, ich habe schon immer gefragt, ob es eine abschließende Entscheidung gibt. Weil das kann halt vieles sein. Das kann natürlich auch sein, wir haben die Ermittlungen eingestellt. Das ist auch möglich gewesen. Es kann sein, dass Anklage erhoben wird. Ermittlungen können natürlich eingestellt werden wegen erwiesener Unschuld oder mangelnden Tatverdachtes oder so. Sie können eingestellt werden, das Verfahren kann eingestellt werden gegen Zahlung einer Geldbuße, weil die Schuld gering ist. Das ist, glaube ich, bei Kinderpornografie nicht mehr möglich, weil schon die Einzelstrafrahmen so hoch sind. Oder es gibt eine Anklage, dann gibt es einen Prozess. Oder die Staatsanwaltschaft beantragt einen Strafbefehl. Und genau das ist in diesem Fall passiert.
Wir müssen vielleicht noch dazu sagen, in den 2 Jahren, ich glaube, der Beschuldigte, ich habe es jedenfalls nicht in Erinnerung, hat sich dazu nicht geäußert.
Das war am Anfang, das war genau am Anfang das, was wir, also wir hatten ihm die Möglichkeit gegeben, da kam jetzt nichts. Aber wie gesagt, dann laufen die Ermittlungen erstmal, ohne dass uns da jeder Ermittlungsschritt mitgeteilt wird, sondern das Verfahren lief halt.
Und dann hat die Staatsanwaltschaft entschieden, wir gehen in das Strafbefehlsverfahren. Wie gesagt, ja. Langes Wort. Wie kommt man, du hast es ja schon kurz erzählt, aber wie kommt man drauf, sag ich mal so?
Ein Strafbefehlsverfahren ist möglich, wenn der Beschuldigte zu einer Strafe verurteilt wird, die nicht über einem Jahr liegt. Du kannst im Strafbefehlsverfahren tatsächlich nur bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe aussprechen, die in den allermeisten Fällen dann zur Bewährung ausgesetzt wird, weil die Sozialprognose halt ist, wie sie ist. Und der Sinn dieses Strafverfahrens ist, normalerweise kommt da nichts an die Öffentlichkeit davon. Also ich habe das tatsächlich schon mehrfach mitbekommen, tatsächlich erst im Nachhinein, dass Leute, die in gewisser Weise in der Öffentlichkeit stehen, dann auch dieses Strafbefehlsverfahren favorisieren, weil dann kriegen wir, die Presse, nichts mit davon. Gar nichts. Es gibt keinen Prozess. Das Strafbefehlsverfahren läuft so, dass die Staatsanwaltschaft beantragt, und zwar beim zuständigen Amtsgericht. Das ist in dem Fall ein Amtsgericht in Ostthüringen, weil dort auch Wohnsitz und Abgeordnetenbüro waren, und dort ist auch zugegriffen worden offensichtlich, oder hat man dort die Datenträger gefunden? Das zum Beispiel kann ich dir jetzt nicht sagen, aber dass man welche gefunden hat, das kann ich sagen. Dann hat also die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl beantragt, und die Beantragung erfolgt dann immer schon ganz konkret. Ganz konkret, also die sagt jetzt nicht, lieber Amtsrichter, ich möchte einen Strafbefehl, entscheide du, sondern die Staatsanwaltschaft beantragt schon in einer gewissen Höhe. Und in dem Fall ist es eine Freiheitsstrafe von 9 Monaten, ausgesetzt zur Bewährung. Und dann hat der Amtsrichter, der hat dann wiederum verschiedene Möglichkeiten. Der kann den Strafbefehl so erlassen, wie ihn die Staatsanwaltschaft beantragt hat. Das macht natürlich eigentlich nur Sinn, wenn die Chance, dass der Betroffene ihn akzeptiert, relativ hoch ist. Weil ist der Strafbefehl erlassen, dann wird er dem Betroffenen zugestellt, und der hat dann wiederum die Möglichkeit, Einspruch zu erheben, und dann wird doch verhandelt. Und wenn nicht eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass der akzeptiert wird, dann kann der Richter natürlich auch gleich verhandeln. Dann kann er den Schritt sich praktisch sparen, den Strafbefehl zu erlassen, wenn dann Einspruch eingelegt ist und dann doch verhandelt wird. Der Richter kann aber auch von sich aus entscheiden, nee, also da will ich mir jemanden erstmal angucken, ehe ich hier im schriftlichen Verfahren etwas erlasse. Oder es ist ihm zu viel oder zu wenig. Also der Richter kann, wie gesagt, von sich aus sagen, ich möchte verhandeln. Oder er erlässt den Strafbefehl, dann kann der Beschuldigte, der Betroffene, der kann dann noch sagen, nee, ich möchte verhandeln.
Also das muss dann auch, so verstehe ich das jetzt, von der Staatsanwaltschaft gut begründet sein in die Richtung, okay, ja. Keine Vorstrafen wahrscheinlich.
Was auch geht, es ist ein Strafbefehl, wenn ein Beschuldigter nicht kommt. Das habe ich schon x-fach erlebt. Aber dann ist halt die öffentliche Verhandlung, dann kommt der Angeklagte nicht, und dann reden Staatsanwalt und Richter drüber, wollen wir hier einen Strafbefehl erlassen? Vielleicht akzeptiert er ihn ja, vielleicht hat er einfach keinen Bock zu kommen und es ist ihm lieber, das Ding ist tot, also für ihn tot, und er muss nichts mehr machen. Das habe ich schon oft erlebt, aber dann hast du sozusagen das Goodie dieser Nicht-Öffentlichkeit nicht. Und wie gesagt, in diesem Fall, denke ich, hat man sich auf das Strafbefehlsverfahren konzentriert, oder das ist halt gut, weil der Beschuldigte, der Betroffene, der jetzt kein Abgeordneter mehr ist, aber immer noch in der Öffentlichkeit präsent ist, er hat dann diese Verhandlung nicht, wo wir wieder alle mit Kameras und Fotoapparaten kommen, weil er ja mal eine Person des öffentlichen Lebens war.
Aber ich verstehe das jetzt auch so, dass es da jetzt keine Absprachen gibt zwischen Staatsanwaltschaft und Beschuldigten?
Ich gehe davon aus, dass man da Verteidigung und Staatsanwaltschaft in engem Kontakt sind und man auch die Staatsanwaltschaft dann vielleicht mal fragt, ja, was ist denn die Schmerzgrenze, was würde denn akzeptiert werden? Oder die Staatsanwaltschaft sagt, also das stellen wir uns vor, und dann sagt die Verteidigung, ja, es ist auch oft so, dass die Verteidigung ein Strafbefehlsverfahren anregt, eben um dem Mandanten die öffentliche Schmach oder wie auch immer zu ersparen.
Anregt beim Staatsanwalt?
Bei der Staatsanwaltschaft.
Okay, weil nur die kann das beantragen? Oder
richtig. Also du kannst nicht hingehen und sagen, ich hätte lieber einen Strafbefehl als eine Anklage. Also weiß ich, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss schon die Staatsanwaltschaft machen.
In dem Fall war es dann auch so, Strafbefehl beantragt und Richter hat sich das angeschaut und ist zu einem Entschluss gekommen.
So ist es. Und das kann ich jetzt auch kurz machen. Der Strafbefehl ist wie beantragt erlassen worden. Darüber haben wir dann eine Pressemitteilung bekommen. Und wie gesagt, das ist halt der Sonderfall, weil wir da alle so hinterher waren und das unbedingt wissen wollten. Und es ist eine Freiheitsstrafe von 9 Monaten zur Bewährung verhängt worden. Die Einziehung der Datenträger wurde angeordnet. Also das bekommt er jetzt nicht wieder. Aber für die Juristen ist es wichtig, dass das da alles drin steht. Dann muss er noch eine Geldbuße von 1.000 Euro an die gemeinnützige Einrichtung Child Fund Deutschland e.V. zahlen. Und er muss unaufgefordert jeden Wohnsitzwechsel dem Gericht mitteilen. Er hat keinen Bewährungshelfer bekommen, weil klar ist, die Sozialisierung ist da. Also da braucht jetzt niemanden mehr, der ihn an die Hand nimmt. Und eine Kollegin von uns, die konnte mit ihm selbst sprechen, und er wird diesen Strafbefehl akzeptieren. Er hat ihn akzeptiert. Damit ist das auch zu Ende, dieses Verfahren. Also dann wird das rechtskräftig. Und was ganz wichtig ist, das hast du mich auch im Vorfeld schon gefragt, das ist ein Urteil, da ist jemand verurteilt worden und gilt in dem Moment auch als vorbestraft. Also diese Frage wird mir so oft gestellt, gilt der dann als vorbestraft? Für mich ist die selbst gar nicht so sehr wichtig, aber ganz offensichtlich ist es so. Also jemand ist vorbestraft, auch wenn er per Strafbefehl und nicht in einer öffentlichen Verhandlung verurteilt worden ist. Und ich will auch noch sagen, warum er jetzt bestraft worden ist, nämlich wegen des Besitzes von fast 4.000 Kinder- und jugendpornografischen Bild- und Videodateien. Und die hatte er auf Datenträgern in seiner Wohnung und in seinem Wahlkreisbüro gespeichert. So steht es im Strafbefehl, aber ganz offensichtlich ist ja auch vom Landtag aus irgendwo auf sowas zugegriffen worden, sonst hätte man ja dort nicht angefangen zu durchsuchen. Dazu kann ich jetzt nichts sagen, aber das ist natürlich die Frage, dass man dann sagt, und warum haben die dann den Landtag durchsucht, wenn die da gar nichts gefunden haben? Da kann ich auch überhaupt nichts dazu sagen, wie man da auf ihn gekommen ist, aber auf jeden Fall sind diese ganzen Ermittlungen, die gibt es sehr, sehr oft, wenn das BKA oder auch ein Kriminalamt eines anderen Landes so eine kinderpornografische Plattform gesprengt hat und man da auf IP-Adressen kommt. Dann wird geguckt, wo sind die örtlich zuzuordnen, und so sind die Thüringer Ermittler dann ins Boot gekommen, und dann hat man halt geschaut. Aber wie gesagt, nach dem Strafbefehl ist das Material gefunden worden in seiner Wohnung und im Wahlkreisbüro.
So, 9 Monate auf Bewährung, Conny, das ist, kann ich mir vorstellen, sorgt auch wieder, könnte für Diskussionen sorgen. Die einen sehen es so, die anderen sagen zu viel, zu wenig. Wie siehst du das oder was sagst du dazu?
Also die Strafen für den Besitz von kinderpornografischen Dateien, die sind erhöht worden inzwischen, hält niemanden davon ab, sich die runterzuladen. Und ich gehe bei diesem Strafrahmen davon aus, dass das jetzt keine Gewaltpornos waren. Ich will hier nichts verniedlichen, nichts relativieren. Ich will aber auch ganz klar dazu sagen, solange es Menschen gibt, die sich das runterladen, wird es einen Markt geben, wo Leute diese Bilder, diese Videos herstellen, wo sie wohl auch Geld damit verdienen. Also da habe ich jetzt noch kein Verfahren, wo ich sagen könnte, damit kann man wahnsinnig viel Geld verdienen. Das kann ich nicht sagen. Aber wenn es Interessenten gibt, gibt es einen Markt. Und wo dann die Grenzen sind, ich gucke mir ja aber nur das an und gar nicht so sehr das Schlimme. Das ist, also ich kenne halt tatsächlich, ich habe schon Bilder gesehen, das ist einfach ganz furchtbar, das ist einfach ganz schlimm. Und solange es Interessenten gibt, wird es Menschen geben, die solche Bilder herstellen. Und in diesem Fall, in diesem konkreten Fall, ist es auch so, dass man fest davon ausgeht, dass dieser Mann nie Kinder anfassen wird, sonst wäre diese Strafe nicht zustande gekommen. Aber ich kenne halt einen Haufen Fälle, wo es beides gab. Den physischen, körperlichen Missbrauch von Kindern und diese Bilder dazu. Und ich höre in den Prozessen auch immer wieder, bitte setzen Sie sich mit Ihrer Neigung auseinander. Mhm. Weil warum guckt sich jemand kinderpornografische Bilder an? Und ich glaube nur, wenn man das Bewusstsein dafür schärft, dass das wirklich ein Problem ist und die Leute erreicht, die auch wirklich ein Problem damit haben, dann wird sich da auch was ändern, weil dann sagt sich vielleicht jemand, ich tue da gerade jemandem weh. Aber das sind halt so ganz individuelle Sachen und wie gesagt, da muss man natürlich weit vorher ansetzen. Aber wer outet sich schon und sagt, ich habe eine Neigung in diese Richtung, glaube, dass das schwer einzudämmen sein wird.
Und das nächste Problem ist, wir haben es ja schon oft gesagt, die Strafen wurden ja auch schon oft erhöht und ja, die Fälle lassen ja nicht nach.
Nee, okay. Hält keinen ab.
Conny, vielen Dank, dass du quasi vom Anfang bis zum Ende an dieser Geschichte für uns dran geblieben bist. Und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
So, das war's für heute. Ihr hört uns alle 2 Wochen in ARD Sounds. Da gibt es auch viele andere tolle Möglichkeiten, Sachen zu hören, Podcasts, aber auch Radiosender. Also da gerne mal vorbeischauen in die App ARD Sounds und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin.